Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer Podcast. Mein Name ist Boris Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Kennen Sie das? Eigentlich hat man sich als Angestellter in seinem Job ganz gut eingerichtet und arrangiert. Und doch kommt immer wieder der Gedanke, könnte es nicht anders auch besser gehen? So jedenfalls ist es Dr. Volker Kuhn ergangen. Vor einem Jahr ist er aus der etablierten Kanzlei raus und nun Partner bei der jungen Kanzlei in Ligavis. Was die Wirtschaftsrechtler aus Weinheim anders machen als bislang, wie er den Neuanfang gemeistert hat und wie der Wechsel in die Unternehmerrolle seinen Blick aufs Unternehmen verändert, das berichtet uns Volker Kuhn jetzt selbst. Hallo Volker, schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo Boris, danke für die Einladung zum Podcast. Freut mich.
Gerne. Volker, ich habe es gerade schon gesagt, du kennst Großkanzleien, du kennst klassische Mittelstandskanzleien. Warum jetzt quasi in ein Startup, eine relative Kanzlei-Neugründung? Was waren da die Gründe? Was hat dich angetrieben?
Ja, es stimmt. Das ist ein bisschen ein Startup-Feeling, kann man sagen. Und was war der Antrieb? Ich denke mal, zunächst raus aus der Komfortzone, ja, ist Antrieb und zugleich auch ein bisschen Risiko. Aber ich wollte alte Strukturen irgendwie verlassen und da ein bisschen raus aus, ja, aus historisch gewachsenen Seilschaften vielleicht auch. Sag mal, dieses Thema, dass man doch noch einen formalen Chef vor sich hat, ist auch so ein bisschen störend für mich gewesen. Und das Ganze verpackt irgendwie und drumherum kann man eigentlich, sag mal, das Wort Freiheitsdrang und Gestaltungsdrang nennen, glaube ich. Ja, also ohne auch immer eine Erlaubnis einzuholen. Das war, glaube ich, so der Hauptgrund. Ja, und dann einfach zu sagen, Mensch, ich will es probieren.
Und keine Angst vor den Risiken oder vielleicht auch aus dem Umfeld, dass sie sagen, Mensch Volker, du weißt doch, was du jetzt hast, jetzt springst du irgendwie ins kalte Wasser, ist das nicht ein bisschen riskant? Wie bist du damit umgegangen?
Klar, die Gedanken mache ich mir. Also es hat aus meinem Umfeld eigentlich immer nur allerdings, sage ich mal, eher so bestätigende Messages gegeben von wegen, hey ja, probier's aus, du kannst das. Ja, also das war schon mal, glaube ich, ganz gut. Aber gleichwohl, du hast irgendwo Respekt davor und vielleicht auch so ein bisschen, keine Angst, aber Respekt. Und du bist dir bewusst, dass du eben ein Risiko eingehst. Hast du immer, glaube ich, im Kopf schon. Aber auf der anderen Seite wusste ich zumindest, dass ich ein tolles Know-how habe und die Chancen gesehen habe. Ja, hatte zwar das Problem, dass ich jetzt nicht die normale Rechtsanwaltsberatung mache, also auch keine Laufkundschaft, sondern eher eben die Gestaltungsberatung fokussiert aufs Gesellschaftsrecht. Das war ein Thema, aber trotzdem war es nie so präsent, dass ich mir irgendwie Zweifel gemacht habe. Sondern es war immer im Vordergrund, dass ich da eine tolle Chance habe.
Du hattest gesagt, keinen Vorgesetzten am besten mehr haben, Freiheitsrechte. Typischerweise hört man das von welchen, die dann ihre ganz eigene Kanzlei gründen. Jetzt in diesem Fall war das ja zwar relativ junge Kanzlei, aber trotzdem keine, wo du quasi einer der Mitgründer warst. Warum das? Und gibt es Unterschiede? Also gibt es quasi dann doch eine Hierarchie zwischen dir und den Gründungspartnern?
Ja, stimmt. Ne? Also ich bin dann nicht ins ganz kalte Wasser gesprungen und habe gesagt, so jetzt mache ich mein eigenes Briefkastenschild auf, Kuhn Rechtsanwalt, sondern ich bin eben zu einer jungen Kanzlei dazu. Warum? Auch da war es wieder so ein Gefühl von mir. Ich bin insgesamt ein Teamplayer. Ja, und das gibt mir wahnsinnig gutes Gefühl, wenn ich auch nicht alleine meinen Alltag in meiner Kanzlei verbringe, sondern wenn ich da auch andere habe und in der Sache dann halt auch mit denen irgendwo diskutieren kann. Man ist dann immer auch gleichzeitig ein bisschen im internen Wettbewerb vielleicht. Und das gibt einen riesen Mehrwert, eine zusätzliche Sicherheit, gerade bei so komplexen Projekten in der Beratung, die wir machen. Ja, ist es ein toller Mehrwert, wenn man nicht alleine so vor sich hin sein Süppchen köchelt, sondern im Team einfach sich auch mal abstimmen kann.
Das soll jetzt kein Werbeblock werden, aber was ist denn jetzt anders? Also was unterscheidet euch von den großen Kanzleien, von den alteingesessenen Kanzleien, von den Mittelstandshäusern? Was macht ihr anders?
Groß und alteingesessen, also groß und alt, ja, kann man jetzt auf der einen Seite nehmen. Dann könnte ich sagen, okay, Ligavis, jung und klein, wobei klein ist vielleicht negativ eher. Jung und schlank könnte man vielleicht auch sagen, ja. Wir sind schlank aufgestellt. Wir haben ja einfach viel weniger an Altlasten, die wir rumtragen. Wir sind sehr unmittelbar und digital aufgestellt. Das heißt, bei uns telefoniert der Mandant sich auch nicht durch irgendwie Vorzimmerdamen oder Vorzimmerherren durch über einen jungen oder mittleren Anwalt hin zum Partner, sondern bei uns ist wirklich der direkte Draht zum jeweiligen Ansprechpartner ganz unmittelbar. Und das finde ich ganz toll, weil so gibt es auch, sag mal, alles ungefiltert. Ja, ungefiltert Lob, ungefiltert Kritik, ungefiltert aber auch in der Sache miteinander reden. Und da kann ich dann meine, sag mal, meine Themen auch viel besser und effizienter umsetzen. Da kann ich den Mandanten direkt fragen, was wollen Sie oder Das verstehe ich nicht, was Sie wollen oder wo wollen Sie hin? Und diese Gespräche kommen viel schneller zustande, denke ich, in unserem kleinen handlichen Laden, um es mal so ein bisschen pauschal zu sagen. Das ist, glaube ich, ja so ein Punkt, der uns ausmacht und dann im Endeffekt die, sagen wir mal, zukunftsgewandte digitale Aufstellung halt auch, ja.
Was heißt denn digitale Aufstellung? Das sagt ja jeder gerne heutzutage. Er ist ganz digital unterwegs. Aber mach das doch mal an zwei, drei Beispielen fest.
Ich bin vielleicht noch derjenige, der ein bisschen am oldschoolsten ist, um es mal so zu sagen. Ich druck mir manchmal sogar noch was aus, ja. Aber ansonsten haben wir komplett digitale Kanzleiführung, komplett digitale Kanzleisoftware dann im Endeffekt auch. Wir sind so aufgestellt, dass wir auch, wenn wir mal irgendwo Gerichtsprozesse haben, natürlich auch mit den Gerichten, das ist mittlerweile auch gang und gäbe bei den meisten, hoffe ich zumindest, eben digital kommunizieren. Und wir haben natürlich auch Corona-bedingt, aber auch unabhängig von Corona, für den Mandanten immer die Möglichkeit, dass wir uns digital zusammenschalten, dass wir uns auf welchen Plattformen auch immer, gibt ja mittlerweile ganz verschiedene, zusammenschalten und Themen besprechen, miteinander durchgehen, Verträge digital prüfen, miteinander besprechen und korrigieren. Also das gehört bei uns zum Standardrepertoire im Endeffekt dazu.
Volker, uns hören ja auch relativ viele Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zu, die viele davon auch, die ihre etablierten Kanzleien verlassen wollen, vielleicht überlegen, eine eigene Kanzlei zu gründen. Was kannst du von den Änderungen, von dem, was ihr anders und neu macht, übertragen, jetzt von der Rechtsanwaltskanzlei zum Beispiel auf Steuerberater? Gibt es da Punkte, wo du denkst, ja, das kann ich mir auch ganz gut für eine Steuerberatungskanzlei vorstellen?
Also zum einen, ich kann es verstehen, ja, wenn die Kollegen Freiberufler raus aus der Steuerkanzlei, aus der alteingesessenen in was Junges, in ein junges Steuer-Startup wollen, ja, haben vielleicht auch als Freiberufler den Freiheitsdrang ein bisschen. Da gibt es sicher ganz ähnliche Themen auch, ne? Diese schlanke Aufstellung der Kanzlei ist sicher ein Thema. Ich glaube, das ist ein Steuerberater, aber auch schon vielleicht weiter als Rechtsanwälte, weil die ja mit dem Mandanten auch über Plattformen schon sehr viel digital und elektronisch austauschen, ja, im Everyday-Business. Ich denke, die haben da schon auch dieselben Themen wie wir, digitale Kanzlei, wie man es auch immer nennen will, die Schlagworte. Und ich kann es wirklich eben nachvollziehen, wenn da ein Freiberufler eben sagt, ich will jetzt raus, hat vielleicht dieselben Eindrücke wie ich. Und wenn er rausgeht, dann muss er sich natürlich viele Gedanken machen. Ja, wo steige ich ein? Wie steige ich ein? Ja, welche Rechte habe ich? Haftungsrisiken? Was macht meine Ex-Kanzlei? Wettbewerbsverbot oder ähnliches? Das sind dann Sachen, die er sich dann in der Sache noch stellen muss. Von der Kanzlei her, klar, zukunftsgerichtet, schlank und digital, auch unmittelbar und ungefiltert sich aufstellen. Das wäre sicher ein guter Ratschlag, ja.
Volker, danke. Das waren gute Tipps. Jetzt möchte ich aber einmal die Perspektive von außen einholen. Zugeschaltet ist Thomas Kischel. Er ist Experte für beratende Berufe bei der Deutschen Bank in Berlin. Hallo Thomas.
Hallo Boris. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Thomas, wir haben jetzt gerade gehört, wie Volker das gemacht hat. Ist das eigentlich ein typisches Modell für den Einstieg in die Selbstständigkeit oder was siehst du momentan hauptsächlich?
Es ist ein Modell, was ich hauptsächlich sehe, sind letztendlich Spin-offs, also Abspaltungen von mittelständischen und Großkanzleien, wo sich in der Regel ein Team von mehreren Anwälten abspaltet, eine eigene Kanzlei gründet und da eine starke Spezialisierung dann aufweist. Was ich auch sehe, ist aber, dass insbesondere bei den Steuerberatern ist das Thema Übernahme von Kanzleien aufgrund Nachfolgeregelungen beziehungsweise wir haben vielfach die Situation, dass es keine Nachfolger gibt und auch ein demografisches Thema bei den Steuerberatern. Und ein junger Steuerberater kann da natürlich viel, viel besser und viel, viel schneller vorankommen mit Übernahmen.
Was brauche ich denn, wenn ich jetzt eine Kanzlei gegründet habe oder eben eine übernommen habe, aber grundsätzlich also neu durchstarte, um meine Chancen auf Erfolg zu verbessern?
Also aus meiner Sicht ist der Lebenslauf entscheidend. Eine gewisse Berufserfahrung ist wichtig. Ich sehe sehr selten Absolventen, sondern das sind immer Berufsträger mit zumindest 2, 3, 4 Jahren Berufserfahrung. Und das ist auch das, wo wir als Bank am meisten darauf achten. Also nicht unbedingt das Eigenkapital, das ist vom Grundsatz her auch in dieser Branche entbehrlich. Wichtig ist halt, wie gesagt, die Erfahrung, im Zweifel das Netzwerk und der Lebenslauf.
Okay, alles interessant. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Vielen Dank, Thomas.
Vielen Dank, Boris.
So, Volker, zurück zu dir. Das ist jetzt ein Jahr bei dir her, also quasi, dass du bei Legavis eingestiegen bist. Was vermisst du denn gegenüber früher?
Ich hatte in allen vorherigen Kanzleien, sei es jetzt die Londoner Großkanzlei oder seien es die, sag mal, exklusiveren kleineren Kanzleien, tolle Erfahrungen, tolle Kollegen, habe da viel gelernt, ja, habe viel mitgenommen. vermissen tue ich aber jetzt für mein tägliches Schaffen eigentlich nichts. Ja, das sind eher so andere Themen, dass man mal irgendwo ein, zwei Wochen in London war und dort irgendwo Themen mitgearbeitet hat im Team oder vielleicht größere Mandanten hatte. Ja, die habe ich vielleicht jetzt noch nicht, aber die kommen mir ja vielleicht noch. Ja, das sind so Themen, wo man sich gern dran erinnert, aber mit Blick in die Zukunft vermissen tue ich eigentlich nichts. Man macht sich manchmal, aber das kennst du vielleicht auch, so die Gedanken, ah ja, raus aus dem Angestelltensein, da bist du ja halt Unternehmer und im Risiko drin. Sicherheit ist dann immer so eine Frage, ne? Vermisst man vielleicht eine Sicherheit? Da denkt man auch manchmal dran. Also, weiß nicht, wie es dir so geht, aber so geht es mir manchmal, wenn man mal nachts so wach liegt und denkt, oh, hoffentlich kriegen wir das jetzt wieder gehandelt, ja.
Ja, klar, gerade in der Corona-Zeit, ne? Also zumindest am Anfang wusste ja keiner, was kommt da auf uns zu. Und was ich allerdings, muss ich zugeben, auch manchmal vermisse, ist, dass man ein paar Sachen delegieren kann. Ja, also kannst du da mal die Termine für mich eintüten oder sowas? Du hast gesagt, ihr macht bei euch ziemlich viel selbst und direkt. Ist das dann trotzdem manchmal was, was ihr vermisst? Oder guckt man vielleicht auch als Unternehmer ganz anders auf das Thema Kosten, als man das vielleicht als Angestellter vorher getan hat?
Das ist ein guter Punkt, ja. Also auf der einen Seite, klar, vermisse ich vielleicht, dass ich jetzt keine Fulltime-Assistentin für mich alleine oder Fulltime-Assistenten für mich alleine habe, ja, weil dann könnte ich mir meinen Kaffee ja auch bringen lassen oder meinen Tee und die Termine machen lassen. Auf der anderen Seite, zum einen macht es unglaublich viel Spaß, auch mal nicht nur einen tollen Vertrag zu gestalten, sondern sich einfach auch um organisatorische Sachen ein bisschen zu kümmern. Manchmal nervt es auch, aber es ist auch toll, wenn man weiß, was man hier alles zu tun hat. Ja, ansonsten ist man ja in so einer größeren Einheit und man weiß gar nicht, was da so abgeht. Ja, das ist zum einen, finde ich, durchaus positiv. Klar vermisse ich es manchmal auch, diesen, sag mal, Full-Service drumherum. Aber wenn du dann noch das Thema Kosten ansprichst, dann ist es halt wirklich ein toller Vorteil, wenn man eben wieder diese schlanke Struktur wie wir hat. Denn gerade so diese Gemeinkosten, Overhead-Kosten, ja, wie auch immer man es nennen will, die sind bei uns natürlich deutlich geringer als bei alteingesessenen Kanzleien, denke ich jetzt zumindest mal. Die haben halt schon ein schweres Päckchen zu tragen. Und da ist es dann für mich natürlich auch leicht verschmerzbar, leicht verkraftbar, wenn ich meine Termine dann selber mache oder den Kaffee selbst morgens aufbrühe. Kein Thema.
Mhm. Du hast es gerade eben schon mal gesagt, das Thema Risiko und vielleicht auch manchmal ein bisschen unruhig in der Nacht. Jetzt bist du ja genau zu Beginn der Corona-Pandemie eingestiegen. Dann kannst du ja jetzt nicht einfach Mandanten auch mitnehmen und fängst du also quasi nochmal ganz frisch an. Und das dann in so einer Phase, wo man sich wenig sehen kann, es gibt kaum Veranstaltungen und so etwas. Wie schafft man das da eigentlich in der Zeit, sich einen neuen Mandantenstamm aufzubauen? Wie hast du das gemacht?
Also das ist schwer zu beantworten. Das ist eine Challenge irgendwie, der ich mich jeden Tag unbewusst, glaube ich, auch vor allem stelle. So ein bisschen wie ganz am Anfang hatten wir über das Risiko gesprochen, wo ich auch gesagt habe, das ist unbewusst oder unterbewusst immer so dabei. Und jetzt hier Thema Mandantenstamm, ja, aufbauen ist auch so unbewusst. Immer jeden Tag die Frage, wie geht's weiter? Mit wem geht's weiter? Wo könnten wir wieder Geschäft generieren? Das ist natürlich schwer zu Corona-Zeiten. Anders macht man vielleicht mal eine Veranstaltung, hält einen Vortrag, ja, was auch immer. Da muss man einfach versuchen, überall am Ball zu bleiben ein bisschen. Also zum einen sind es Zufälle, ganz ehrlich, Zufälle einfach und Empfehlungen, persönliche Empfehlungen auch. Dann ist mir wichtig, habe ich jetzt gerade auch in der letzten Zeit ein bisschen verstärkt gemacht, das digitale Netzwerk aufzubauen durch die ein oder andere digitale Plattform. Und da sind auch jetzt schon tolle Sachen bei rumgekommen, muss ich sagen. Hätte ich gar nicht so gedacht. Zum Dritten habe ich noch so als Backup ohnehin viele Vorlesungen, die ich in Mannheim und Ludwigshafen halte, im Gesellschaftsrecht, Umwandlungsrecht und in der Vertragsgestaltung. Und da lerne ich auch ganz, ganz viele Leute kennen, gerade aus dem steuerlichen Bereich, die in Steuerkanzleien gehen, aber auch die Teams an den Hochschulen, Professoren und so weiter. Da hat man auch ein tolles Netzwerk. Und zu guter Letzt, da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, die Projekte, die ich mache, sind eben oft auch solche, die einen steuerlichen Berater erfordern. Und Netzwerk mit Steuerberatern, Projekte im Team mit Steuerberatern sind für mich unglaublich toll und wichtig. Ja, und das ist auch ein sehr wichtiges Netzwerk, eine sehr wichtige Plattform, dass wir eben mit den Steuerberatern in Austausch sind, die wir schon kennen, aber auch mit den neuen, die wir irgendwo kennenlernen wollen, um da auch tolle Projekte zu machen. Das sind so die verschiedenen Stränge, sage ich mal.
Volker, jetzt bist du relativ frisch ja erst dabei. Das heißt, ein bisschen, was du dir vorgenommen hast, habt ihr wahrscheinlich schon umgesetzt. Anderes hast du wahrscheinlich erst noch vor, wie du die Kanzlei auch noch in Zukunft prägen willst. Zwei Fragen. Was hast du dir vorgenommen? Und dann interessiert mich mal, wer sind so deine Vorbilder? Sind das andere Kanzleien? Sind das vielleicht ganz andere Unternehmen aus dem Tech-Bereich oder so etwas? Also von wem lässt du dich inspirieren?
ja, was möchte ich noch erreichen? Ich meine, jetzt kann man sagen, es ist ja erst ein Jahr vergangen im Endeffekt, ne? Und dann auch noch Corona. Also eigentlich ist es ja eine sehr kurze Zeit und doch ist schon viel passiert. Und ich möchte natürlich unseren Fokus weiter schärfen. Ja, wir haben ja den Fokus eben auf dieser wirtschaftsrechtlichen, auf der einen Seite und erbrechtlichen, unternehmensnachfolgerechtlichen Seite. Und den Fokus wollen wir noch mehr schärfen. Ja, das ist mir wichtig, dass wir auch, sage ich mal, unsere Kanzlei noch weiter zu Strahlkraft bringen. Die soll zwar keine große Alteingesessene werden, sondern immer jung und dynamisch bleiben, aber trotzdem möchten wir das natürlich nach vorne bringen. Ja, und da irgendwo auch alle relevanten Mandate irgendwo gut und toll zu betreuen, das sind dann die kleinen Startups, die ich von der Uni vielleicht kenne oder von der Hochschule, bis hin zu den alteingesessenen Unternehmern, bis hin zu Stiftungen. Ja, wir haben 800 Jahre alte Stiftungen, also das komplette Paket, und die möchte ich alle gut bedienen mit einem tollen Know-how. Das ist eigentlich das. Und dabei den Fokus auf unsere Themen einfach schärfen. Ja. Daneben vielleicht noch, wenn Corona dann mal so ein bisschen sich entspannt hat, auch mal wieder solche Themen wie eine Veranstaltung ein bisschen organisieren, ein bisschen Kultur reinbringen, ja, mit einem Künstler, was auch immer, solche Themen, unabhängig von der Arbeit, einfach um ein bisschen was in anderen Bereichen positiv zu bewirken. Das ist noch so ein Thema, das ich mir vorgenommen habe.
Vorbilder?
Oh, schwierig. Keine Juristen. Nee, also ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich hatte tolle Kollegen und Vorgesetzte auch bei den alten Kanzleien. Super toll, habe ganz viel gelernt. Ich hatte einen tollen Doktorvater, muss ich auch sagen, an der Uni in Mannheim. Viel von ihm gelernt, tolle Kontakte auch von ihm mitgenommen. Und ich finde es schön, das habe ich auch von ihm, glaube ich, ein bisschen so mitbekommen damals, immer über den Tellerrand rauszuschauen. Nicht nur deinen juristischen Tunnelblick, sondern auch mal andere Themen in den Fokus rücken, Kultur und was auch immer. Solche Leute finde ich dann toll, um es mal so zu sagen. Das inspiriert mich. Aber wie gesagt, keine Kanzlei, an der ich mich jetzt orientieren möchte. Mit einem kleinen Augenzwinkern vielleicht eher so sagen, wir versuchen hier richtig Gas zu geben, sodass andere vielleicht irgendwann sagen können, Mensch, so wollen wir es auch machen. Ja, das wäre natürlich auch cool.
Volker, da drücke ich euch ganz kräftig die Daumen, dass euch das gelingt. Toi, toi, toi für die Zukunft. Und vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, vielen Dank, Boris. Bis bald.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie dabei waren wieder einmal. Ich denke, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wenn Sie ein spannendes Thema haben, melden Sie sich auf jeden Fall. Vielleicht sprechen wir ja schon demnächst miteinander. Bis dann. Tschüss.